Hamburg war für mich immer mehrere Städte in einer. Und man kann bestimmte Sachen nicht miteinander vergleichen. Also wenn ich allein Bergedorf, so ein Mikrokosmos Bergedorf mir nehme, wo der wirklich über diese B5, oder ich weiß gar nicht, ob das die B5 ist, auf jeden Fall fährst du über eine Bundesstraße, dann ist ja erstmal nichts. Und auf einmal bist du in einem Nebenzentrum und das sind ganz eigenständige Menschen. Also das, ja, Harburg ist völlig anders als andere Teile von Hamburg. Das Schanzenviertel hat nichts zu tun mit dem Neuen Wall oder mit einem großen Bleichen oder so. Ja, es ist ganz viel in einer Stadt. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend bis heute, dass du mit einem sehr knappen Ortswechsel ganz unterschiedliche Sachen erleben kannst. Ich gehöre nicht zu den, glaube ich, gehöre nicht zu den Moderatoren, die an einer roten Ampel anfangen zu moderieren, weil sie denken, oh, da bin ich wieder und so weiter. Ja. Also diese Hybris um die eigene Person ist mir auf eine gewisse Art und Weise fremd. Aber ich moderiere gerne. Ja, es ist schön. Auch dieses Kribbeln, diese Anspannung vorher. Ich habe kein Lampenfieber, aber ich sag mal, ich habe so ein bisschen erhöhte Temperatur. Es ist schon faszinierend, wenn du in der Nähe der Alster wohnst und jetzt nicht am Sonntag spazieren gehen musst, sondern auch am Dienstag, wenn es dann nicht so gerammelt voll ist. Das ist schon außergewöhnlich. Was ein Luxus, dass eine Stadt, ich meine, die Alster ist ein Fluss. Und ja, der Fluss ist ja sehr breit zwischen, ich sag mal, Cliff und Atlantik. Ja. Ja? Und dass eine Stadt sich den Luxus leistet, diese riesige Fläche mitten in der Stadt, eigentlich der teuerste Grund, ja, da einfach mal so eine Alster, ja, finde ich schon geil. In anderen Städten hätte das Ding längst begradigt und hätten dann zwei Stadtteile entstehen lassen am Ufer.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist der Moderator, Journalist, Showmaster und Sportkommentator Johannes B. Kerner. Moin, moin.
Moin.
Du wurdest 1964 in Bonn geboren, bist in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, hast BWL studiert und dann früh den Weg ins Fernsehen gefunden. Erst beim SFB, später bei ARD, Sat.1 und über viele Jahre beim ZDF. Du hast Sportgeschichte im deutschen Fernsehen geprägt, große Shows moderiert und mit deiner täglichen Talkshow Mediengeschichte geschrieben. Neben deiner Fernseharbeit engagierst du dich in Stiftungen, bewegst dich sportlich viel und setzt dich gesellschaftlich ein. Du bist verheiratet und Vater von 4 Kindern.
Ja, da haben wir es ja. Danke fürs Gespräch.
Ja, und tschüss. Lieber Johannes, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Ab wann war für dich oder aber auch für andere klar, dass Sport einmal so einen großen Stellenwert in deinem Leben haben wird? Sprich, hast du schon bei den Bundesjugendspielen nicht nur die Siegerurkunde bekommen?
Ja, ich habe auch mal eine Siegerurkunde, aber auch mal eine Ehrenurkunde bekommen. Ich war, was sportliche Leistungen angeht, so ungefähr dazwischen. Ich kann mich aber gut erinnern, dass es echt immer darum ging, 230 Punkte zu machen. Ab da gab es nämlich eine Ehrenurkunde. Ab 150 eine Siegerurkunde, ab 230 eine Ehrenurkunde. Ich war da manchmal drüber, manchmal drunter. Meine Schwester war immer drüber. Das war zu Hause immer Thema. Aber meine sportliche Leidenschaft ist ja sehr früh schon geprägt worden und das ich das dann habe zum Beruf machen dürfen, ist natürlich eine wahnsinnige, also ein Wahnsinn im Grunde genommen, dass dieser Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Die Wahrheit ist, ich wusste am Ende der Schulzeit schon, was ich werden will.
Das wissen ja die wenigsten eigentlich. Ja,
ich wusste es am Ende der Schulzeit, aber am Ende der Grundschulzeit. Weil für mich war immer klar, ich will nicht, sondern ich muss Sportreporter werden. Das waren meine Könige, um nicht zu sagen Götter. Die Ernst Hubertis, die Adi Furlas, die Eberhard Stanjeks, da könnte ich dir jetzt sehr, sehr viele Namen aufzählen. Das waren die, die da samstags die Sportschau präsentiert haben und ich wollte unbedingt Sportreporter, Sportmoderator werden und ich bin ehrlich gesagt glücklich, demütig und dankbar, dass das geklappt hat.
Jetzt müssen wir das mal einordnen. Mhm. Heute weiß jedes Kind, was ein Casting ist oder andere.
Ich wusste das nicht, ich habe aber auch keins gemacht.
Ein Catwalk oder ähnliche Geschichten. Mhm. Heidi Klum sei Dank. Mitte der 70er, wo du mutmaßlich dann irgendwann auch die Grundschule verlassen konntest, wusste man eigentlich über Medien ja so gar nichts irgendwie. Man wusste nicht mal, wie das produziert wird oder wie was gemacht wird.
Also es hat sich ja rasant entwickelt. Also ja. Wenn man versucht, Menschen von heute, und wir sind ja alle Menschen von heute, aber ja, ich sag mal Menschen, die heute 15, 18 oder 20 sind, zu erklären, wie das war. Also mit 2,5 Fernsehprogrammen, mehr war es ja nicht.
Ja.
Das ZDF sendete ab mittags bis Sendeschluss, dann wurde die Hymne gespielt.
Und man durfte eigentlich erst ab abends Fernsehen gucken.
Ja, also allein die
sehr
Tatsache,
dosiert, das. Sehr dosiert.
Ja. Ja, ja. Das waren so diese Zeiten, wo man sagte, Samstagabend nach dem Baden im Frottee-Schlafanzug.
Genau, coolen Kampf.
Ja, oder dann auch frühes Wetten, das oder keine Ahnung so. Das waren diese Zeiten. Da gab es noch einen, im ZDF gab es mittags den Regenfilm. Den Regenfilm, wenn in mehr als der Hälfte der Bundesländer Regen war, dann hat das ZDF mittags einen Kinderfilm gezeigt, ja, damit die Kinder was zu tun,
ach,
haben.
Schön.
Völlig,
ich kann mich an den Wunschfilm der Woche erinnern.
Völlig, oder Kinder jetzt in Ferien mit Benny und Anke Engelke,
oh, ja,
sagen die Titelmelodie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe mich aber eigentlich immer für Sport interessiert und wir haben draußen gekickt, dass wir Ranzen in die Ecke schmeißen, Fußball nehmen und dann gegen die Mülltonnen gekickt, ganz normal.
Aber und woher wusstest halt du, was man dafür tun muss, um ins Fernsehen, ja,
das,
zu kommen?
Das war natürlich ein Ticken später.
Ja.
Der Wunsch ist nie weggegangen. Der ist immer weiter gereift. Ich habe das immer weiter verfolgt. Ich war nicht einfach interessiert, sondern ich glaube, dass das schon eine Obsession war. Also ich war besessen von Gedanken, aber auch von Sport an sich. Ich habe mir die lokale Tageszeitung genommen. Da gibt es so Rubriken Sport am Wochenende. Und dann stand da, was wo stattfindet. Und dann habe ich mir Pläne gemacht, wie ich vormittags Tischtennis, zweite Bundesliga Nord der Frauen, mittags ein Fußballspiel, Regionalliga und am frühen Abend, so dass ich es gerade noch durfte, noch irgendwas anderes. Judo, irgendwas. Ich habe mir alles angeguckt und bin dann mit dem Fahrrad hin und her und das, ich weiß nicht, war besessen davon auf eine Art und Weise.
Hat man dich Sonderling genannt, ja, in der Schule?
Ja, aus anderen Gründen möglicherweise. Und dann habe ich tatsächlich, ich lebte dann in Berlin, mein Vater ging beruflich nach Berlin und ich war beim Vater und habe dann die Sportredaktion des Senderfreies Berlin, das ist das, was heute der RBB ist, um es jetzt mal einfach zu sagen, also die Landesrundfunkanstalt der ARD in West-Berlin seinerzeit, so penetriert, dass die fast aus Mitleid irgendwann gesagt haben, gut, dann gucken wir uns den Kerl halt einfach mal an. Ich zog mir kurz vorher einen Bänderriss zu, humpelte also auf Krücken und mit Gipsbein, Gipsknöchel in die Redaktion und sprach dort mit Jochen Sprenzel. Sportfans unseres Alters werden den Namen erinnern. Das war auch
die anderen googeln.
Die anderen googeln, ein Sportschau-Moderator, ein exzellenter Eishockey- und Ruderkommentator und ein ganz, ganz toller Chef, weil der sehr, sehr früh, schon Mitte der 80er Jahre erkannt hat, dass Nachwuchsförderung extrem wichtig ist. Und das war mein großes Glück. Und ich kann sagen, aus dieser Redaktion kommen Steffen Simon, der später Sportchef beim WDR war, Norbert König, der jahrzehntelang im ZDF moderiert hat, Hans-Joachim Seppelt, der Doping-Experte der ARD, Anne Will, die später Sportschau moderiert hat und dann den Polit-Talk am Sonntagabend und mit aller Zurückhaltung ich eben auch. Und die hat der uns alle, hat der unglaublich gefördert und ganz schnell machen lassen. Radioreportagen machen lassen, Fernsehreportagen machen lassen. Ich habe ganz früh auch moderiert dann schon. Ja. Und es ging immer darum, junge Leute zu fördern. Und das war, ich kann es gar nicht anders sagen, das war mein großes Glück.
Hat es dir an der Förderung im Sport gemangelt oder doch an Talent? Weil ich sag mal, wir bewegen uns ja auch zu einer Zeit, wo alle eigentlich Fußballnationalspieler wenigstens werden wollten.
Wenigstens, genau.
Ich wollte wie Karl-Heinz Rummenigge werden. Mhm. Das war so mein Vorbild. Wer war denn da so im Sportlichen dein Vorbild? Und wann hast du erkannt, nee, lieber hinters Mikro?
Ja, also ich habe natürlich solche Vorbilder auch gehabt. Man muss dazu wissen, dass ich im Rheinland groß bin. Ich bin in Bonn geboren, hast du ja eben gesagt. Und dort auch die ersten 13 Jahre aufgewachsen. Da gibt's Prägungen, die ziehen dich entweder zum 1. FC Köln oder zu Borussia Mönchengladbach. Und bei mir war es der 1. FC Köln und die Spieler seiner, das war ja die großen Mannschaften, Wolfgang Overath und so weiter. Und mein Liebster war Heinz Flohe.
Oh.
Ja. Und Heinz Flohe,
der dann noch durch einen Beinbruch seine Karriere beenden,
ja,
musste.
Ja,
ne?
Verletzt.
Damals war das noch so.
Ja, ja, verletzt, hatte dann später auch Herzprobleme, lebt leider mittlerweile nicht mehr. Ist aber ein außergewöhnlicher Fußballer gewesen und viel zu wenig Länderspiele gemacht. Das wäre eigentlich so ein Kandidat für 80, 90 Länderspiele gewesen. Das war halt mein Idol. Und das, ich könnte jetzt ganz viel aus der Zeit erzählen, aber hier soll es ja um Hamburg gehen,
genau,
und nicht um den FC der 70er Jahre.
Ja. Wir kommen nach Hamburg.
Ja.
Das hast du gut erkannt. Wir wollen in die Lieblinge reingehen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Was ist deine Lieblingskonzertlocation in Hamburg?
Die Elbphilharmonie.
Was ist deine Lieblingskneipe in Hamburg?
Ich bin kein Kneipengänger. Also ich gehe alle 5 Jahre einmal ins Zwick und sag dann, da gehe ich jetzt 5 Jahre nicht mehr hin.
Und stellst fest, dass da immer noch geraucht wird.
Die Klamotten stehen. Das ist genau. Wirklich. Das ist,
die Situation hatte ich auch nach exakt 5 Jahren, also vor Corona das letzte Mal, neulich da. Und dann so, wie haben wir das eigentlich früher gemacht mit dem Rauchen?
Es ist wirklich, also jetzt wo du das sagst, das ist ein entscheidender Faktor. Die Kneipe ist niedlich und alles okay. Und ich habe da mit einem Kumpel am Tresen gestanden und Bier vom Fass getrunken. Also was ich sonst auch nie mache, aber irgendwie alle 5 Jahre macht man das mal. Und wir sind da raus und haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Mhm. Ja, das, du hängst ja wirklich die Klamotten dann mal 2 Tage raus. Mhm. Verrückt, verrückt.
So,
unvorstellbar, dass es früher so war.
Lieblingsstraße in Hamburg.
Könnte ich 2 Zugänge liefern. Einerseits gibt es ein paar Straßennamen, die einfach cool sind. Rutschbahn und Schulterblatt gibt es woanders nicht.
Durchschnitt.
Ja, Durchschnitt. Und ich glaube in Pinneberg, bei Quickborn oder Pinneberg, gibt es sogar eine Straße, die heißt Beamtenlaufbahn.
Oh,
ja.
Oh. Jetzt mal nicht vom Namen, sondern von der Architektur, der Natur.
Ja, also ich finde die Isestraße mit den unterschiedlichen Teilen nach wie vor toll. Ich war eben auf dem Markt. Das ist einfach... Ja, es ist auch touristisch, aber es ist irgendwie auch toll da. Kaffee schnappen und oder einen Saft sich pressen lassen oder Pasta kaufen. Egal, also die Atmosphäre mag ich. Von der Straße her gefällt mir Mittelweg sehr gut. Mhm. Aber merkst du schon, das ist so ein bisschen diese...
Das ist deine Hut.
Eppendorfer Hut.
In Bielstedt kennst du keine Straßen.
Kenn ich, ja, alles, was hinter der Jenfelder Allee ist und so. Ich kenne schon ein paar Sachen, weil da hinten ja Studio Hamburg dann auch ist. Aber meine favorisierten Straßen wären eher die.
Mhm. Was ist deine
Lieblings- könnte noch eine sagen.
Ja, sag mal.
Ja, ich könnte, also, nee, das sind ja die liebsten Straßen. Es gibt eine Straße, die ich gar nicht mag. Passt
sag
das
mal.
Da auch
ja,
rein?
Mach mal. Ja,
Schnagenburgsallee.
Oh.
Weißt du warum? Weil ich jedes Mal
weil
denke,
sie zum
ich fahre über...
Stadion
nee, ich
führt.
Nein, überhaupt nicht. Weil ich immer sage, ich fahre wieder Schnagenburgsallee zum HSV und jedes Mal seit Jahrzehnten merke, es wäre doch besser gewesen, über die A7 zu kommen und außenrum. Das ist völlig verrückt. Schnagenburgsallee. Und da ist Mont Blanc. Und viele wissen ja, ich glaube...
Und nicht, deswegen magst du das nicht?
Weil doch, Mont Blanc ist. Nein, das finde ich wiederum gut. Weil viele ja nicht wissen, dass das eine Hamburger Firma ist.
Unbezahlte Werbung. Was ist deine Lieblingsbuchhandlung in Hamburg?
Da bin ich ganz schlicht von zu Hause fußläufig erreichbar. Heimann, Eppendorfer Baum.
Mhm. Und dein Lieblingsgebäude?
Und eben auch da zahle ich meine Bücher selbst. Also kann
unbedingt,
ich ruhig,
das
kann
dürfen
ich ruhig
wir
sagen.
In diesem Podcast. Nein. Es geht um Leidenschaften, nicht um Penunzen.
Ja, weil was ich dort mag, ist, dass wenn du in den Laden reingehst, dass du echte Menschen triffst, die von der Sache was verstehen.
Mhm.
Ja, und nicht so wie in manchen Läden mittlerweile.
Es wäre schön, wenn das überall so wäre, ehrlicherweise.
Es wäre der Idealfall. Aber jetzt gehst du auch manchmal in Klamottenläden und sagst, ich suche das in der Größe. Und dann sagen die, dann müssen sie online gucken. Mhm. Selbst wissen sie gerade, dass sie sich selber abschaffen? Aber okay. Nee, und da sind echte Menschen, die haben teilweise auch Bücher gelesen, verrückt, ja, und können Tipps geben und so weiter. Ich mag das da.
Das Lieblingsgebäude.
Da könnte natürlich mein Zuhause, weil ich mich hier wahnsinnig wohlfühle, das könnte ich nennen. Ich finde die Elbphilharmonie wahnsinnig. Man könnte auch sagen, es ist die neue Oper, einfach weil mich die Zukunft immer interessiert. Mhm. Und die ersten Bilder, also virtuellen Bilder, die ich da gesehen habe, finde ich schon faszinierend.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Man könnte dir ja wahrscheinlich auch eine gewisse rheinische Gelassenheit nachsagen. Es gab vor ein paar Wochen Diskussionen darüber, warum die mögliche neue Oper so aussieht wie die in Prag. Mhm. Da kochte das hanseatische Blut ein bisschen hoch, weil die Architektur sehr, sehr ähnlich ist. Ist dir das egal oder willst du was ganz Besonderes
haben? Also ich muss jetzt im Kopf ein bisschen blättern. Ich war sogar schon mal in der Oper in Prag und habe mit den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, habe ich überhaupt keinen Vergleich. Vielleicht gibt es in Prag mittlerweile eine neue Oper und ich war noch an der Karlsbrücke in der Nähe in der Altstadt in der alten Oper. Ich fand eher, dass es dänisch aussieht, dass es mich an einen Schiffsrumpf erinnert, die ganze Anlage.
So hat die Mopo noch aufgemacht, das Boot.
Okay.
Das fand ich ein tolles Titelbild.
Ja, habe ich gar nicht gelesen, aber das war genau mein Gedanke und das fand ich eher maritim angenehm.
Ja.
Und dass es so eine Lauffläche drumherum gibt. Mhm. Ich mag bei diesen Konzerthäusern, bei diesen bedeutenden Bauten, die ja auch so Leuchtturmcharakter haben, mag ich, wenn das etwas ist für alle. Mhm. Und wenn das nicht nur, deshalb gefällt mir die 8. Etage in der Elfi auch gut, einfach weil man da hingehen kann und einfach den Ausblick genießen kann. Ganz gleich, ob man sich Violinkonzerte anhört oder nicht. Und ich finde immer, das kostet alles so viel Geld und das gehört uns ja allen.
Mhm. Ja. Sollte man es auch nutzen.
Dann einfach auch mal alle hin.
Ja. Du bist in Bonn geboren, hast bundesweit gearbeitet, hast also schon wirklich in vielen Städten schon dein Zuhause genannt, aber bist am Ende jetzt irgendwie, nicht am Ende, aber du bist zumindest derzeit in Hamburg gelandet. Warum ist das dein Lebensmittelpunkt geworden?
Das hatte erst berufliche Gründe. Ich bin 1992 nach Hamburg gekommen, als hier die RAN-Redaktion gegründet wurde und Reinhold Beckmann ein Team aufgestellt hat und ich Teil dieses Teams sein durfte. Das war der Grund, warum ich nach Hamburg gekommen bin. Hab dann auch erst ganz komisch in Hummelsbüttel gewohnt. Ich kannte Hamburg nicht gut genug.
Und ja, offensichtlich.
Ja,
nee, das ist ja schon fast nicht mehr Hamburg.
Das ist fast, genau, über den Ring 3 ist dann schon schwierig. Ne? Da wird's dann sehr grün. Und hab sehr viel gearbeitet, aber hab dann wirklich Fuß gefasst hier und sage mit Respekt vor der Stadt, aber auch mit einem gewissen inneren, mit einer gewissen inneren Zufriedenheit, dass Hamburg meine Heimat geworden ist. Ja, ich bin im Rheinland groß geworden und ich habe bestimmt auch was Rheinisches. Ne? Man sagt ja, man kriegt einen Mann aus dem Rheinland, aber nicht das Rheinland aus dem Mann. Hm. Das ist irgendwie schon so drin.
Woran merkst du das heute noch? Hang zu Kölsch oder Hang zur lustigen Verkleidung oder Wehmut am 11.11.?
Ja, ich kann auch dem Karneval was abgewinnen, weil das einfach Kindheitserinnerungen sind. Und wenn einer Kamelle ruft, dann ist das für mich eher ein heimisches Geräusch. Ich mag den Rhein unglaublich gerne. Der kann mich richtig melancholisch machen. Also wenn ich vom Kölner Flughafen über den Rhein fahre und dann nach Bonn reinfahre. Das kann einen anfassen auf eine aber schöne Art und Weise. Das ist auch was Rheinisches, dass man so kütt von Hetze, ja, mhm. Also dass die Emotion eine gewisse Rolle spielt. Ich mag dieses Drink doch inne mit mäßige von den Black First, so dass du in der Kneipe halt nicht alleine stehst und eine gewisse Offenheit. Ich sag mal, im Gegensatz zu der eher etwas zurückhaltenderen Art nördlich des Teutoburger Waldes, ja. Zum Beispiel in Hamburg. Und ja, das ist so ein bisschen das Rheinische in mir.
Jetzt bin ich ein bisschen dran hängen geblieben und habe mir vorgestellt, ob du in den letzten 25 Jahren irgendwann mal alleine in einer Kneipe gestanden hast.
Ja, ich habe ja eben schon mich geoutet, ich bin kein Kneipengänger.
Nee, aber sonst wo auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass du immer irgendjemanden neben dir hast, weil vielleicht auch jemand sagt, Mensch, das nutze ich jetzt mal, ja, den will ich mal kennenlernen.
Das ist gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist die Ansprechquote besonders hoch. Weiß ich nicht, ob ich das unbewusst vermeide deshalb oder so. Ich habe aber gar kein Problem mit Menschen, also mich kann jeder ansprechen. Tatsächlich habe ich mal, da kann ich dir noch genau sagen, wann das war, am 6. März 1993, einem Samstag, habe ich mal alleine, nicht in der Kneipe, sondern beim Italiener gesessen. Das war nämlich meine erste Samstags-RAN-Sendung. Also ich nenne es jetzt mal Sportschau, um es einfacher zu machen, weil RAN eben damals die Bundesliga-Rechte hatte. Und es war mein großes Lebensziel, das einmal zu machen. Das war zum ersten Mal am 6. März 1993 und für alle anderen war das völlig normal. Die machten jeden Samstag so eine Sendung, aber für mich war es eben das erste Mal. Und dann wollte ich irgendwie feiern gehen danach, aber die waren irgendwie alle schon verabredet. Und dann bin ich alleine zum Italiener, hab Pizza Tonno gegessen und hab da wirklich alleine gesessen.
Tonno in Tondorf.
Ja, Tonno in Tondorf, ja. Und hab da, das war auf eine Art und Weise, ja, traurig, aber natürlich auch wahnsinnig schön, weil ich mein damaliges Lebensziel erreicht hatte.
Also das war erstmal ein trauriger Moment, aber
ja, was traurig ist zu viel, ja, so leicht.
Aber was ist dann passiert? Wie entwickelt man neue Ziele? Also wenn man so wirklich, und das sage ich wirklich ganz ernsthaft, so viel tolle Dinge erreicht hat, wenn man so sportaffin ist, schon fast zu wenig ausgedrückt ist, bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften immer bei den wichtigen Dingen dabei war, wie entwickelt man denn dann neue Ziele, wenn man sagen, das erste Lebensziel ist schon vor 30 Jahren erledigt gewesen?
Also ich war 28, als ich das, an dem Tag war ich 28, hatte mit 27 angefangen, da war ich dann in der Zwischenzeit 28 und tja, das Geile am Sport ist ja, dass es ewig neu ist, dass es nicht planbar ist, dass es auf eine Art und Weise auch ewig jung ist und dass es natürlich immer neue Herausforderungen gibt. Als dann damals das ZDF auf mich zukam und ich nicht nur eine eigene Talkshow bekommen sollte, sondern auch noch Welt- und Europameisterschaften kommentieren sollte als Reporter. Erstmal später als Moderator, als Hauptmoderator 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, vor Tausenden von Menschen im Sony Center mit Jürgen Klopp an meiner Seite und so. Das ist Wahnsinn, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, im Olympiastadion in Peking zu stehen mit Matthias Steiner, der im Gewichtheben Gold gewonnen hatte und. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viele Sachen abrufen mit Franz Beckenbauer im Bernabeu-Stadion beim Champions-League-Finale und Mourinho verkündet, dass er von Inter Mailand zu Real Madrid geht, ganz zufällig bei uns am Mikrofon und so weiter und so fort. Alles keine weltbewegenden Dinge,
doch,
aber
doch.
Für mich als Sportfreak, einfach immer geil. Und dann nach vorne geguckt, nächstes Jahr, wie hat Jürgen Klopp neulich gesagt, sehen wir uns am 11.6. in Mexico City. Das ist ein Satz, den sonst nur Indiana Jones sagen kann. Und so ist es. Und ich meine, wie geil ist das denn? Das ist ewig neu und ewig interessant.
Das heißt, du hast immer noch Ziele. Was könnte das denn jetzt so sein? Deutsche Nationalmannschaft im Finale nächstes Jahr bei der Fußball-WM?
Das sollte erstmal deren Ziel sein und nicht meins.
Ja.
Und nachdem ich das Spiel gegen die Slowakei gesehen habe, muss man denen ja alles zutrauen.
Schwierig.
In alle Richtungen sozusagen.
Ja, aber gibt es tatsächlich noch ein Ereignis, dem du noch nicht beigewohnt hast, in einer Konstellation, die du dir wünschen würdest, vielleicht auch in einer anderen Sportart? Also ich kann zum Beispiel nichts mit dem Super Bowl anfangen. Weiß nicht. Du?
Ich war noch nie beim Super Bowl. Ich bin eher dein Team.
Ja.
Meine Kinder zum Beispiel sind verrückt. Also was heißt verrückt, aber die waren schon dort.
Mhm.
Und ich noch nicht. Allein atmosphärisch würde mich das total interessieren. Wobei es müsste gar nicht Super Bowl sein. Es gibt auch im College Football ein paar Spiele, wo dann zum Beispiel das Heimstadion alle in weißer Kleidung kommen. Gibt es dann einmal im Jahr, ich glaube in Philadelphia, und es gibt es in anderen Städten auch. Unglaubliche Atmosphäre einfach aus der Leidenschaft für das eigene Team. Bei mir müsste es noch nicht mal Super Bowl sein. Aber die Wahrheit ist, ich habe eine ganze Reihe von Sachen schon gesehen, aber viele davon waren so schön, dass man das immer wieder haben kann. Und ich könnte jetzt eine ganze Bandbreite, könnten wir auch den Sport verlassen. Ja, wir können zur Natur gehen. Ich habe natürlich längst nicht alles gesehen auf der Welt, aber schon so viele, so
schon
schöne
mehr
Sachen.
Als viele andere.
Oh Gott, das ist, ja. Da platzt man fast. Oder Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gehört. Das ist einfach so atmosphärisch und so klasse auf eine Art und Weise. Das kann man immer wieder machen.
Kommen wir wieder zu Hamburg zurück. Mhm. Anfang der 90er, wie sah Hamburg für dich aus? Mit welchem Gefühl bist du hierher gekommen? Also du hast ja schon mal den Sprung von Bonn nach Berlin geschafft. Da hatte man schon mal eine Kategorie einer Größenordnung, die sogar ja noch größer ist als Hamburg.
Das war West-Berlin.
Ja.
Also ich bin 79 nach Berlin. Das war West-Berlin. Das war Mauerstadt.
Klar.
Das war schon nochmal anders, als Berlin heute ist. Und meine Erwartung an Hamburg war erstmal die berufliche Herausforderung. Ich kam von einem Regionalsender. Ja, ich hatte auch schon in der ARD Nachmittagssendungen moderiert und so, aber ich kam von einem Regionalsender und wurde dann durch diese RAN-Sendung bekannt. Das fing damals sozusagen an. Und insofern habe ich Hamburg gar nicht so gelebt und erlebt am Anfang, weil ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Wirklich. Eigentlich kann ich sagen, ich habe ausschließlich gearbeitet.
Es war eigentlich egal, wo du wohnst. Es war nur wichtig, wo du arbeitest.
Ja, also für mich, ich bin auch gar nicht oft in der Stadt gewesen. Ich habe ja gesagt, ich habe in Hummelsbüttel gewohnt und habe in Tondorf gearbeitet. Da fährst du schön Ring 3 oben rum. Also da kommst du gar nicht nach Eppendorf. Außer du bist dann da verabredet abends irgendwie mal oder so, ja. Ich habe Hamburg dann eigentlich recht langsam kennengelernt, was aber schön ist, weil sich die Stadt mir nicht übergestülpt hat, sondern ich konnte sie so Stück für Stück und hier mal eine Ecke und da eine Ecke. Und das war dann mal ein Spaziergang an der Elbe und das war auch mal die Alster. Und das waren aber auch völlig andere Sachen. Das war auch Steilshoop, sage ich mal. Und das habe ich mir so nach und nach erobert oder habe das nach und nach an mich herangelassen. So sage ich es vielleicht mal am besten.
An welche Stadtqualitäten kannst du dich denn erinnern, wo du gesagt hast, okay, so sieht's hier aus in Hamburg?
Hamburg war für mich immer mehrere Städte in einer. Und man kann bestimmte Sachen nicht miteinander vergleichen. Also wenn ich allein Bergedorf, so ein Mikrokosmos Bergedorf mir nehme, wo der wirklich über diese B5, oder ich weiß gar nicht, ob das die B5 ist, auf jeden Fall fährst du über eine Bundesstraße, dann ist ja erstmal nichts. Und auf einmal bist du in einem Nebenzentrum und das sind ganz eigenständige Menschen. Also das, ja, Harburg ist völlig anders als andere Teile von Hamburg. Das Schanzenviertel hat nichts zu tun mit dem Neuen Wall oder mit einem großen Bleichen oder so. Ja, es ist ganz viel in einer Stadt. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend bis heute, dass du mit einem sehr knappen Ortswechsel ganz unterschiedliche Sachen erleben kannst.
Nutzt du diese Vielfalt heute?
Total.
Oder bist du so in deiner roten Baumhut unterwegs sozusagen?
Nee, ich bin da nicht ungerne, klar. Deshalb wohne ich ja auch da. Ich könnte auch woanders wohnen. Aber ich nutze alles, also fast alles andere auch. Gestern habe ich für meine Tochter einen Burger hier bei Superbad selber bezahlt. Alles selber bezahlt, bei Superbad geholt.
Da sind die jungen Leute alle gerade.
Da sind's, ja. Und dann, ich habe sie überrascht damit. Ich habe sie von der Schule abgeholt und hatte einen Burger für sie. So. Und gehe hier gerne rum in dieser ganzen Gegend.
Ja.
Ist gerade ein bisschen schwierig zu erreichen, weil die Lagerstraße da
ist von allen Seiten
mühsam gerade. Aber natürlich ist das eine eine tolle und auf eine Art und Weise faszinierende Gegend.
Was Hafen macht dich denn so sicher, dass du hier bleiben möchtest bis an dein Lebensende? Hast du jetzt noch nicht behauptet, ja, aber irgendwie wird sagen, da schon sehr gesettelt.
Ja, aber ich bin total interessiert an allem und am Neuen insbesondere. Aber ich habe schon erstmal eine Entscheidung gefällt, hier zu sein. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich Vater von 4 Kindern bin, die alle in Hamburg leben. Und das ist eine räumliche Nähe, die ich unbedingt auch haben möchte. Ich genieße es, dass man wahnsinnig schnell am Flughafen ist und fast, es ist jetzt nicht der geilste Flughafen, aber man kann doch gut wegkommen hier und dahin. Wenn ich mir vorstelle, in München zahlst du erstmal 100 Euro Taxi und hast noch die Unsicherheit, ob Stau ist oder nicht. Und da bin ich von zu Hause, also wenn es schlecht läuft, brauche ich 12 Minuten, ja, um zum Flughafen zu kommen. Und das ist schon eine Qualität. Dann diese viele verschiedenen Dinge, Hoods sozusagen in einer Stadt, das fasziniert mich. Dann die Nähe zur Nordsee ist für mich ein großes Thema, weil ich einfach das Licht, das werden viele bestätigen können, das Licht als so besonders empfinde und die Tatsache, dass der Himmel da so nah ist, so versuche ich es immer zu beschreiben. Ich liebe den Wind.
Spielt Wasser hier in Hamburg für dich auch eine Rolle?
Na, Wasser, also Wasser Alster oder Elbe? Ja, Wasser spielt ja in jedem menschlichen Körper eine große Rolle.
Ja, zu 60%,
mehr,
glaube ich.
Oder mehr noch, so. Mehr noch, ja. Insofern, ja, Wasser spielt für mich auch eine Rolle. Es ist schon faszinierend, wenn du in der Nähe der Alster wohnst und jetzt nicht am Sonntag spazieren gehen musst, sondern auch am Dienstag, wenn es dann nicht so gerammelt voll ist. Mhm. Das ist schon außergewöhnlich. Was ein Luxus, dass eine Stadt, ich meine, die Alster ist ein Fluss. Mhm. Ja, der Fluss ist ja sehr breit zwischen, ich sag mal, Cliff und Atlantik.
Ja. Ja.
Und dass eine Stadt sich den Luxus leistet, diese riesige Fläche mitten in der Stadt, eigentlich der teuerste Grund, ja, da einfach mal so eine Alster, ja, finde ich schon geil. In anderen Städten hätte das Ding längst begradigt und hätten dann zwei Stadtteile entstehen lassen am Ufer, am jeweiligen Ufer.
Wie ist das für dich? Also ich gehe ungern auch sonntags um die Alster, aber einfach nur, weil ich schon Massenansammlungen nicht gerne mag. Deswegen gehe ich auch nicht auf einen Hafengeburtstag oder ähnliches. Wie ist das für dich? Musst du manchmal dann doch so eine kleine Hürde nehmen und sagen, oh Mann, dann werde ich wieder angesprochen, jetzt will ich eigentlich für mich alleine sein?
Das ist überhaupt kein Thema.
Schirmmütze und Sonnenbrille? Oder?
Also ich verstecke mich. Das ist ja verrückt. Du kannst ja nicht dein ganzes Berufsleben darauf ausrichten, dass die Leute das gucken, was du machst und dich dann wundern, dass sie es geguckt haben. Ja, so, also das wäre ja schon ein bisschen schizo.
Ja.
Ich habe gar kein Problem damit.
Soll es durchaus geben.
Ja, habe ich.
Solche Leute.
Habe ich nicht. Ich gehe da total offen mit um und 99% der Begegnungen sind außerordentlich erfreulich und was für sich, man nickt sich mal zu und es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich will nicht sagen, ich gehöre zum Stadtbild, aber die meisten, die man da trifft, die hat man ja schon mal getroffen. Also es ist dann irgendwann auch nicht mehr überraschend.
Gibt es denn trotzdem auch Bereiche, wo du in Anführungsstrichen inkognito sein kannst? Also Alster mutmaßlich jetzt nicht, wo man dich vielleicht auch nicht erwartet?
Ja, also ich will gar nicht, ich verstecke mich gar nicht. Für mich ist dieses Wegrennen vor anderen Leuten ist gar kein Thema. Ich versuche mich weitgehend normal zu verhalten und ja, wie es in den Wald reinruft, so ruft's raus, sagt man doch, ne? So schallt es raus. Also
jetzt steckt in dir das Rheinland immer noch, hast du ja vorhin gesagt.
Ja, also ein Aspekt, weil du mich darauf angesprochen hast. Ja, ja. Das wäre jetzt gar nicht mein erster Gedanke, aber ja, ein bisschen möglicherweise.
Wie sehr steckt Hamburg denn schon in dir? Also hast du heimlich auch Jacketts mit goldenen Knöpfen und roten Hosen?
Rote
und
Hosen, so ja. Nee, habe ich nicht. Es ist interessant, als meine Frau jetzt nach Hamburg gekommen ist, die kommt aus München, also hat lange in München gelebt, so sagen wir es mal so, und sie hat gesagt, es ist völlig unterschiedlich, wie sich die Menschen anziehen. Und wenn man anfängt, darauf mal zu achten, das ist wirklich so. Also junge Frauen zum Beispiel tragen in München sehr enge Kleidung, röhrenmäßig sehr eng anliegende Hosen und in Hamburg ganz weit. Total baggy.
Ja, weil der Wind die hier auch natürlich auch mal richtig aufbläst.
Tragen dann hier auch Mützen, die sehr schlabberig aussehen, sage ich mal so, ja, würde in München, sagt sie, keiner oder weniger Menschen tragen. Also es gibt schon regionale Unterschiede.
Mhm. Und wenn du dann hier nach Hamburg kommst von deinen Reisen, meinetwegen, du bist nächstes Jahr 4 Wochen in Amerika mutmaßlich.
Oder 5 oder 6, ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, da muss ich hin, ich hole mir als erstes ein Franzbrötchen oder irgendwie so?
Es gibt so Go-To-Orte, die ich habe, ja, ganz klar, kann ich auch benennen. Aber das ist dann immer so, ich zahle jeden Kaffee selbst. Also ich sag's jetzt nochmal, ja, ich habe keinerlei Verbindung mit irgendjemandem.
Ja.
Ich gehe auf dem Isemarkt zu so einem französischen Kaffeeladen ganz gerne. Ich gehe auch mal zu Elbgold, finde ich
Elbgold ist super, das dürfen wir hier sagen.
Ja, aber wahnsinnig teuer. Aber
okay, das haben die jetzt auch.
Oh, Und gerade wieder die Preise erhöht. Aber okay, sehr lecker. Ja. Ich mag auch dieses Franzbrötchen mit Spinat und Schafkäse.
Okay.
So ein bisschen herzhaft, finde ich eine witzige Mischung. Dann gibt's da so einen Saftladen direkt daneben, die haben so Overnight Oats, gehe ich ganz gerne hin. So, ich gehe zu meinem Edeka gerne, ich glaube, also weitgehend normal. Und okay. Ins Gym in meinem Club, Ende.
So, sehr schön. So, normal geht's jetzt vielleicht auch zu, wir hören mal den Fragen zu der Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein.
Lieber Johannes B. Kerner, mein Name ist Sarah Schexade, ich arbeite bei Asklepios und mich würde unglaublich interessieren, ob Sie an Longevity glauben. Wie kann man die Langlebigkeit verbessern? Bin gespannt, was Sie sagen.
Ich auch.
Ich kenne natürlich den Begriff Longevity und sag mal so, langes Leben allein ist es ja nicht, und das ist ja genau das Wesen von Longevity, sondern möglichst langes Leben, möglichst gesund. Möglichst so, dass man das als schön empfindet. Nur alt werden allein ist es ja nicht, oder älter werden, sondern auf eine schöne Art und Weise. Älter werden, gesund sein, bewegungsfähig sein und so weiter. Ich versuche mit meinen Möglichkeiten etwas dafür zu tun. Das ist in der Hauptsache der Sport, den ich mache. In einer großen Regelmäßigkeit. Fehlt mir sogar, wenn ich es nicht mache. Versuche sonst ein bisschen auf den Körper zu achten. Es gibt Leute, die haben bessere Figuren. Aber ich versuche schon darauf zu achten. Versuche ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Man kann auch ein paar Supplements nehmen. Wenn man seine Blutwerte kennt, dann weiß man, was fehlt. Und ob das jetzt gerade Vitamin D ist oder Magnesium. Dann kann man entsprechend verfahren. Insgesamt ist Longevity mir jetzt gerade fast ein bisschen too much.
Ja.
So, weil du ja praktisch das Haus nicht mehr verlassen kannst, ohne damit konfrontiert zu werden. Lustig, dass die erste Frage gleich zu dem Thema kommt. Aber ich finde es schon gut, wenn man sich um sich selbst kümmert.
Wie viele Pillendöschen hast du denn da stehen mit Vitamin D und Omega 3?
Sage ich jetzt nicht das Präparat.
Ja.
Ein so ein komplexes Ding, da ist relativ
da ist
viel
drin.
Und was ich noch nehme, ist Vitamin C und Zink und Magnesium. Und manchmal Ingwer-Shot und ich esse auch Ingwer roh.
Oh, ja. Das ist ja fast eine Mutprobe.
Ja, ich mag es gerne, ist gut für Abwehrkräfte und übrigens für den Magen auch, wenn man es dosiert, ne? Kannst du natürlich nicht so eine ganze Knolle reinfallen. Aber wenn man es dosiert isst und so, dann, ja, es ist scharf am Anfang, aber es geht.
Das waren Gesundheitstipps mit Johannes B. Kerner. Wir kommen zur nächsten Frage.
Moin, lieber Johannes B. Kerner. Hier ist Katharina Fegebank, Umweltsenatorin und zweite Bürgermeisterin hier in Hamburg. Ich stelle eine Sportfrage, weil uns gerade das Olympiathema natürlich in Hamburg total beschäftigt. Ende Mai findet dazu ein Referendum statt und die Bürgerinnen und Bürger können entscheiden, ob sie wollen, dass Hamburg weiter im Rennen bleibt für die Ausrichtung Olympischer Spiele. Und meine Frage, warum kann Hamburg es und warum können wir es besser als die anderen deutschen Bewerberstädte?
Super komplexes Thema. Ich bin natürlich im Boot, was eine Olympiabewerbung von Hamburg angeht. Gleichzeitig bin ich seit mittlerweile Jahrzehnten Mitglied des Aufsichtsrats der Stiftung Deutsche Sporthilfe und aus dieser Überzeugung heraus für einen deutschen Bewerber. Wenn es am Ende in Deutschland München wird, dann bin ich auch für München.
Weil deine Frau kommt aus München, hast du erzählt.
Ja.
Du bist im Rheinland aufgewachsen und in Berlin hast du lange gelebt. Du hast im Grunde alle vier Städte, die im Rennen sind, irgendwie im Blut.
Ja, ich habe aber auch schon alle erfolglosen Bewerbungen mitgemacht. Also ich kenne die Olympia-Bewerbung von Berlin Richtung 2000. Ich kenne die gescheiterte 2018 Winterspielbewerbung von München. Ich kenne das negative Votum der Hamburgerinnen und Hamburger. Also
2015?
Um die Spiele. Ja, aber es ging um die Spiele 2024.
Ja, genau.
Und damals hieß es, wir bekommen sie auf dem Silbertablett präsentiert. Das, was jetzt in Paris war, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe das damals, dieses knappe Votum dagegen, habe ich als Schlag ins Gesicht der Sportlerinnen und Sportler empfunden und kann nur hoffen, dass bei der jetzigen Bürgerbefragung, und es ist sinnvoll, dass es sowas gibt, und es ist auch wichtig für die nationale und später dann für die internationale Entscheidung, dass das ein sehr positives Votum wird und da sollte man sich eher an dem Münchner Ergebnis orientieren, weit über 60%, als irgendwie genau an der Mehrheit, also an der 50%-Schwelle. Ich weiß, dass diejenigen, die Olympia nicht gut finden, aus Gründen, die man diskutieren kann, sehr gut organisiert sind. Ich hoffe und wünsche, dass diejenigen, die Olympia eigentlich was Schönes finden, zu denen ich gehöre, ich habe es vielfach auf der ganzen Welt erlebt und war immer wieder fasziniert, wirklich fasziniert, berührt von dem, was Olympia im Idealfall kann, dass die eben auch Sie müssen ja nicht organisieren, aber sie müssen auf jeden Fall zur Abstimmung gehen und müssen dafür stimmen, weil ich glaube, dass es unglaubliche Chancen bietet für die Stadt. Und ich glaube, dass, wenn ich mir allein die Idee für das Olympiastadion angucke, also für ein Leichtathletikstadion, was dann multifunktional genutzt werden kann, da kann ein Grönemeyer-Konzert sein oder ein Taylor Swift-Konzert oder 7 Taylor Swift-Konzerte nacheinander und aber auch eine Sportveranstaltung, also wirklich eine Multifunktionsarena, in der auch der HSV spielen kann oder meinetwegen Pauli, ja?
Nein.
Okay, Pauli nicht, aber der HSV.
Und die kriegen ja ein eigenes großes Stadion.
Das finde ich schon eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, wo das Olympische Dorf geplant ist. Das war seinerzeit das mal in der Hafen City.
In der Science City geplant, ja. Also in Bahrenfeld, was ich eine sensationelle Idee finde.
Richtig gut.
Dass hinterher da Wissenschaftler wieder wohnen können.
Ja, und dass Hamburg eben eine weiter wachsende Stadt ist und so weiter. Finde ich richtig gut. Und schöne Grüße zurück an Frau Fegebank, die habe ich auch schon mal kennengelernt. Das ist eine ganz patente Frau und ich glaube eine gute zweite Bürgermeisterin.
Unbedingt. Halt, denke ich auch so. Kannst du denn die Ängste von Leuten, die so vieles immer skeptisch betrachten, da gibt es ja viele Großprojekte, du hast die Oper schon angesprochen, es gibt irgendwann die Silvesterparty, wo es am Anfang ein bisschen Gegenwind gab, aber vor allen Dingen die Ängste, die rund um Olympische Spiele entstehen. Kannst du es so nachvollziehen, wenn Leute erstmal alles so abwehren?
Sagen
also
so,
mich nervt das ja in der Zeit gerade so ein bisschen.
Ich kann beides nachvollziehen. Wenn man sich das IOC anguckt, das ist jetzt auch nicht der geilste Club der Welt, um es mal frei rauszusagen. Mhm. Und da sind auch Entscheidungen gefällt worden, die nicht immer sehr nachvollziehbar waren. Mhm. Die sind ja auch jetzt im Transparenzregister, glaube ich, nicht unter den Top 3. Und insofern kann ich eine Skepsis verstehen. Und auf eine Art ist das natürlich auch Big Business. Ich habe ja gesagt, ich habe das vielfach erlebt. Und es wird auch politisch missbraucht. Alles richtig in Ländern, die nicht demokratisch organisiert wird, sind. Also ich sag mal, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es politisch missbraucht wird, in Peking größer als in Hamburg. Und ich glaube und habe eben auch die Faszination Olympia erlebt, ich glaube, dass das wirklich, ein großes Wort, die Jugend der Welt zusammenbringen kann. Wenn du Beachvolleyball unterm Eiffelturm in der Night Session in Paris gesehen hast, so wie ich, und dann flackert der Eiffelturm und da spielen dann unten Menschen gegeneinander, die ich gar nicht kannte. Aber also diese ganze Atmosphäre war so schön. Es war so sportlich. Die Leute waren leger gekleidet. Es war eine freundliche, friedliche, schöne Atmosphäre.
Das sind sie ja in Hamburg ja schon ohne Olympische Spiele, wie deine Frau betrachtet.
Ja, aber das könnte man noch toppen. Und ich habe ja nun mehrfach jetzt auch hier im Podcast bekundet, wie fasziniert ich von Sport bin. Und das in der Stadt zu haben und welcoming zu sein für Zehntausende von Menschen aus der ganzen Welt mit einem nachhaltigen Konzept. Sehr wichtig. Diese Gigantomanie, die früher bemängelt wurde, von wegen wir bauen da 7 Stadien hin und die stehen danach leer, das gibt's nicht mehr. Das winkt das IOC auch nicht mehr durch. Das Olympische Dorf muss eine Nachverwendung haben und zwar eine wirklich nachvollziehbare, die dann auch eintritt. Die großen Arenen sind teilweise temporär gebaut, also wo dann Zuschauerränge sind, die einfach wieder abgebaut werden und dann weg sind. Nochmal, was das Prinzipielle deiner Frage angeht. Ich habe keine Scheu vor Entwicklung. Ich habe keine Scheu vor Modernität. Und ich finde uns hier so gut und demokratisch organisiert, dass man dafür sein kann und dagegen. Ich finde nur immer, wenn da eine Entscheidung gefällt ist, dann soll man auch in die Richtung gehen. Ich wundere mich manchmal, dass in anderen Städten riesengroße Projekte oder Flächen da sind, die auf eine Art und Weise brach liegen. Ich mache ein Beispiel aus Berlin. Mhm. Du kannst nicht sagen, uns fehlen 200.000 Wohnungen und dann hast du sowas wie das Tempelhofer Feld und sagst, nee, da geht's nicht, weil da ist ein Igel und wir machen alle 2 Wochen Flohmarkt und die Kinder lassen Drachen steigen. Ich habe nichts gegen Igel und nichts gegen Flohmarkt und nichts gegen Drachen steigen. Nur wenn eben 200.000 Wohnungen fehlen und du könntest da auf diesem ehemaligen Flughafen einen ganzen Stadtteil entstehen lassen, der kann ja cool gebaut sein und nachhaltig und energetisch modern und alles Mögliche. Ja, da kann man noch nicht dran vorbeigehen. Wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Das gibt's nicht.
Jetzt träumen wir mal ein bisschen. 2040 sind die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in Hamburg. Fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit oder hast du denn schon lange hingeworfen?
Weil ich ja longevity-mäßig alle Pillen einwerfe, wie du schon gesagt hast, werde ich dann noch Fahrrad fahren. Und ansonsten fahre ich mit der U-Bahn hin.
Ja.
Habe ich in Paris auch gemacht.
Aber fährst du zur Arbeit dann? Also machst du dir Gedanken über schon ein mögliches Karriereende?
Ach so,
ist auch noch das Glas leer hier.
Es geht ja alles zu Ende hier. Nein. Das ist gar nicht mein Thema. Ich empfinde mich als voll im Saft. Ich liebe alles, was ich mache. Mhm. Ich liebe die Sendung, die ich mache. Das ist alles nicht mehr so aufgeregt wie mit 30. Aber es ist immer noch leidenschaftlich. Ich war bestimmt auch beruflich hin und wieder mal kämpferisch. Ich sag's mal so, ich bin nicht mehr biestig, aber bissig bin ich schon noch. Also auch journalistisch. Ich will dann auch, wenn ich beim Fußballspiel bin, dann möchte ich auch die Fragen stellen, die zu stellen sind. Und da habe ich eine mittlerweile erwachsene Gelassenheit, die mir das auch erlaubt.
Aber kommst du trotzdem mal ins Grübeln, wenn, wie vor einigen Wochen, Thomas Gottschalk einen Blackout hatte, wie er selbst sagt, dass hart diskutiert wird und dass du dir dann überlegst, oh nee, in dem Zustand will ich da nicht mehr stehen.
Also über den Zustand von Thomas Gottschalk kann ich gar nichts sagen.
Nee.
Ich habe die Bilder gesehen, das war unglücklich, das hat er, glaube ich, selbst auch als unglücklich empfunden. Gleichzeitig weiß ich um die Lebensleistung dieses herausragenden Entertainers und muss schon manchmal schmunzeln, wer sich dann alles berufen fühlt, das einzuordnen, medizinisch, psychologisch, was die Familiensituation angeht und so weiter. Würde ich immer erstmal Lebensleistungen miteinander vergleichen und dann mal kurz abwarten, wer dazu was sagen darf. Ich habe das auch nicht als glücklich empfunden und da sind Leute auch, waren Leute mit einem gewissen Recht betroffen.
Mir geht's ja nur darum, ob du da vielleicht kurz ins Zögern gekommen bist und dir vielleicht mal darüber Gedanken gemacht hast, ob du...
Ich schätze ihn sehr. Ich mag ihn persönlich leiden. Gleichzeitig ist er auch eine andere Generation. Und ich stehe voll im Berufsleben, habe jetzt eine ganze Reihe von großen Sendungen vor der Brust, habe nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft in 3 Ländern vor der Brust und habe gut zu arbeiten. Und übers Karriereende, das ist ja schon ein gutes Wort, weil dann war es ja zumindest mal eine Karriere. Ist
ja
auch
ja,
nicht schlecht.
Naja, das können wir, glaube ich, jetzt schon mal festhalten.
Alles zu seiner Zeit und dass man irgendwann nicht mehr arbeitet, gehört zu den Wahrheiten des Lebens und ich habe da keine Angst vor. Ist ja auch noch lange hin.
Nach dem Sport haben die meisten Leute, also ich zumindest, Muskelkater und man ist kaputt. Wie fühlt man sich denn so nach so einer Moderation?
Auch
ist
ja, interessant, ja. Auch manchmal total leer. Richtig her. Ich nehme einfach mal die Ein Herz für Kindersendung, weil es eine sehr große Show ist. Die läuft von 7:45 bis 10:45, gut 3 Stunden im Programm. Die habe ich ja dann am Nachmittag schon mal gemacht als Generalprobe. Das ist allein körperlich, allein die ganze Rumsteherei. Gut, jede Verkäuferin muss rumstehen, aber das ist körperlich einfach anstrengend. Dann ist es eine Konzentrationsleistung. Und dann ist es einfach ein extrem langer Tag. Ja, die Hasper-Leute sagen Schlado, scheiß langer Donnerstag. Bei mir ist es halt der Samstag. Und dann bist du lange auf den Beinen. Ich bin dann auch manchmal richtig körperlich platt. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du dann ein Glas Wein trinkst nach der Sendung, ja, so, ich sag mal, halbe Stunde duscht man nochmal oder so, halbe Stunde nach der Sendung, das knallt richtig rein. Das ist, weil man einfach auf Reserve dann läuft und dann, das ballert richtig, wie man heute sagt.
Dann hängt man erstmal ein bisschen durch am nächsten Tag und wann sagst du so, oh, jetzt wieder vor die Kamera?
Ach so, ja, das ist ja keine Sucht zum Glück und ich habe das auch.
Ja, man spricht ja immer davon, dass das Rotlicht so eine, also das Rotlicht an der Kamera so eine Anziehungskraft hat.
Ich gehöre nicht zu den, glaube ich, gehöre nicht zu den Moderatoren, die an der roten Ampel anfangen zu moderieren, weil sie denken, oh, da bin ich wieder und so weiter.
Ja.
Also diese Hybris um die eigene Person ist mir auf eine gewisse Art und Weise fremd. Aber ich moderiere gerne. Ja, es ist schön. Auch dieses Kribbeln, diese Anspannung vorher. Ich habe kein Lampenfieber, aber ich sag mal, ich habe so ein bisschen erhöhte Temperatur. Ja, also eine Grundanspannung.
Gibt's denn Rituale? So im Vorfeld?
Ja, bei großen Shows gibt's schon Rituale.
Und was ist das? Lüttenkorn oder so?
Nee. Ich habe in meinem, mit einer einzigen Ausnahme, wenn du
gibt's willst, ja auch viele warnende Beispiele, glaube ich auch.
Ich habe niemals vor und während einer Sendung getrunken. Es gibt in all den Jahren meines Berufslebens eine einzige Ausnahme, ist aber eine extra Geschichte. Da habe ich einen Korn vor der Sendung getrunken.
Okay.
Und
warum?
Gegen meinen Willen. Weil Dieter Thomas Heck mich gezwungen hat.
Ach so, ja gut, der hat ja alle dazu gebracht, offensichtlich. Ja, das hört man so.
So, ja. Und dann habe ich einen Korn. Ja. Und danach hat er mich auf den Mund geküsst. Aber wir hatten eine gemeinsame Sendung. So.
Ja.
Gehört alles zur Wahrheit. Ist aber wirklich der einzige Fall. Also nicht in Lüttenkorn gibt's nicht. Null. Was ich mache vor der Sendung, ich ziehe mich nochmal zurück in meine Garderobe und lege mich oftmals auf den Boden. Komischerweise gar nicht auf Sofa oder auf setz mich auf den Stuhl, sondern lege mich auf den Boden. Ich kann dann nochmal ganz gut, Meditation ist zu viel gesagt, aber nochmal kurz runter. Ich fahre mich so ein bisschen runter. Und dann gehe ich meistens bei ganz großen Shows, gehe ich vorher nochmal duschen oder Zähne putzen, irgendwie so ein inneres frische Gefühl zu haben. Und dann geht das ja auch los. Maske dauert ja auch ein paar Minuten und dann Klamotten an und dann auf die Bühne. Abmarsch.
Gibt's Lampenfieber ist wenig vorhanden. Ich glaube, so ein bisschen ist ja immer irgendwie. Gibt es trotzdem Sachen, die dich nervös machen? Vielleicht Interviewpartner, die zu viel oder zu wenig reden oder Situationen, wo du sagst, oh.
Ein Teil meines großen Glücks im Berufsleben ist, dass ich glaube, ich sage das jetzt einfach, je größer der Druck ist, desto ruhiger werde ich. Mhm. Ist wirklich, wenn richtig die Kacke am Dampfen ist, und das gibt's ja mal, gerade in einer Live-Situation, nichts klappt, keine Leitung steht und so weiter, da werde ich gelassen. Mhm. Werde ich richtig ruhig. Aber wenn man, ich hatte mal ein Interview vorzubereiten mit dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw, und das Spiel kippte ganz kurz vor Schluss so, dass Deutschland ausschied. Ja, und vorher war immer, und nächste Runde, und die Deutschen, und alles Schwarz-Rot-Gold, und Fähnchen am Auto. Und auf einmal kippte das. Und innerhalb von 5 Minuten musste man wirklich im Kopf einen Schalter umlegen. Und dann hatte ich so einen kleinen Zettel. Und ein Kollege und ich haben dann gesagt, Moment, die fliegen jetzt hier gerade raus. Was ist zu fragen? Was sind jetzt hier die 10 Fragen, die gefragt werden müssen? Mhm. Und was sind die 10 Sätze, die gesagt werden müssen? Und da war ich wirklich mit dem Stift und dem Blatt Papier und habe dann wirklich nur ganz kurz so hingekritzelt ein paar Stichworte, weil ich sicher sein wollte, Moment, das ist gegen jede Erwartung, was hier gerade passiert. Aber jetzt müssen wir hier mal kurz professionell und mal einfach sagen, was zu sagen ist und fragen, was zu fragen ist. Und das haben wir dann auch gemacht.
Du hast ja über deine Idole aus den 70er, 80er Jahren gesprochen. Gibt es heute Inspirationsquellen, vielleicht sogar auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, wo du sagst, oh, das finde ich ganz gut?
1000% ja.
Ja.
Also immer wieder.
Jetzt darfst du auch Namen nennen.
Mache ich auch. Immer wieder. Gibt musikalische Figuren und Figuren, sage ich mit allem Respekt, die ich super interessant finde in den jeweiligen Momenten. Als Nina Tschuber bekannt wurde, habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Da kommt die junge Frau.
Aus Wedel.
Ja, kommt die junge Frau und rockt mal eben das Haus. Ja? Da hatte, glaube ich, mal Pfefferkörner gespielt oder so.
Genau, ja?
Und auf einmal war alles Whiteberry Lillet. Also es war super. Shirin David. Krasse, hat sie nicht auch eine Hamburger Vergangenheit? Ja, ne?
Ja.
Also krasse Geschichte, wie die in dieser Musikwelt sich da etabliert hat und das zu sehen. Podcaster, Tommy Schmidt, Felix Lobrecht, ganz, ganz toll, wahnsinnig viel im Schädel. Merkt man ja, wenn man Menschen zuhört, ob die auf der Basis einer gewissen Bildung sprechen oder ob die einfach daher plappern. Und bei den beiden ist es so, dass auf der Tonspur immer mitläuft, dass die nicht nur was sagen, sondern auch was zu sagen haben. Das als Beispiel. Ich könnte jetzt im Podcast weiter, aber so, nennen wir meinetwegen Politik, finde ich auch interessant, wenn junge Leute sich da engagieren.
Philipp Amthor.
Sagen wir mal, das Video, wie er den AfD-Typen da im Bundestag zerlegt,
Ja. Das
habe ich schon mit einem gewissen Genuss gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Also ich weiß gar nicht, warum Philipp Amthor mir jetzt einfällt, aber es gibt ja noch
junger Mann in der Politik, der ist übrigens parlamentarischer Staatssekretär mittlerweile.
Ja, so. Ja?
Und ich glaube, Landesliste Mecklenburg-Vorpommern relativ weit oben, wenn es um die Bundestagswahl da für die CDU geht. Auf jeden Fall, das Video, wie dieser junge Mann, der ja auch ein bisschen auch noch kindlich im Gesicht aussieht, wie der sich da hinstellt und sagt, nur hören Sie mal zu, da können Sie noch was lernen, weil Sie haben ja ganz offensichtlich noch nicht mal parlamentarischen Dienst in Anspruch genommen und so. Dann zerlegt der da eine Anfrage der AfD, aber vom Allerzartesten, das ist so ein 6-Minuten-Video, das ist wirklich, kann ich nur sagen, allen Respekt.
Zum Sport gehören ja auch Niederlagen.
Ja.
Was war denn so deine größte Niederlage, nicht im Sport, sondern auch so im Beruflichen, wo wirklich was nicht geklappt hat oder wo du sagst, und wie bist du damit umgegangen?
Meine Niederlage. Am Ende ist es ja dann alles gut gewesen.
Ich will also bei diesem sportlichen Bild
bleiben. Ja, nee, ist ja klar. Es war ein zwischenzeitlicher Rückstand. Mhm. Ja, am Ende war es dann kein verlorenes Spiel, aber es war ein zwischenzeitlicher Rückstand. Ich bin 2008, 2009 ist das, also das war Verkündung und dann die Umsetzung, in der Zeit vom ZDF weggegangen. Ich hatte ja diese tägliche Talkshow, ich glaube fast 11 Jahre gemacht, 4-mal die Woche, ist schon auch ein Brett, und war irgendwie über damit und bekam das Angebot, zu Sat.1 zu gehen, Champions League zu machen und ein eigenes Magazin. Champions League war ein überragendes Erlebnis, 3 Jahre mit Franz Beckenbauer durch Europa zu fliegen. Grandios, gehört zu meinen schönsten beruflichen Erinnerungen. Das Magazin, was ich bei Sat.1 gemacht habe, gehört nicht zu meinen schönsten beruflichen Erinnerungen, ist dann auch mit Anlauf und mit Recht eingestellt worden. Und das war dann ein zwischenzeitlicher Rückstand, weil dann für einen kurzen Moment nicht klar war, ob ich zum ZDF zurückkehre, / kehren kann. Und die Wochen, bevor ich das Signal bekam, dass das alles wieder gut wird, sage ich jetzt mal, um es einfach zu fassen, die waren schon auch anspannend, ja.
Warum bist du nie zum aktuellen Sportstudio wieder zurückgekehrt?
Ach so, zurück. So, ach so, ich habe das ja viele Jahre moderiert.
Dann wäre ja wirklich alles gut gewesen. Ja. Also die Wiederherstellung eines alten Zustands sozusagen.
Ja, ich war ja selbst weggegangen vom ZDF. Ja. Und natürlich haben die dann nicht schwarzes Bild gesendet, sondern haben die
da
Sendung
gab's noch
weiter.
Welche. Ja. Die wollten das auch machen.
Ja, da gab es andere und die das gut können. Da gibt es ja gar kein Vertun. Und insofern hat sich das nicht wieder ergeben. Insofern, auch da bin ich eher positiv, bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt seit sehr vielen Jahren für Magenta die großen Turniere mache. Ich muss auch nicht mehr Freitag, Samstag, Sonntag in Bundesliga-Stadien sein. Ich gehe sehr viel zum Fußball, ich schaue viele Spiele, aber die großen Turniere sind halt die großen Turniere. Und dort als Hauptmoderator tätig zu sein mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, das ist ein großes Glück. Und das nächste große Glück ist dann nächsten Sommer in Mexiko, in den USA und in Kanada.
Unser nächstes großes Glück ist unsere Rubrik Wissenswertes über Hamburg und dann kommst du.
Ich lese ein paar
Fakten vor.
Du liest vor?
Ja, ja. Okay. Du musst ja heute fast nichts machen, nur antworten. Der umsatzstärkste Geldautomat Deutschlands befindet sich an der Reeperbahn. Dort werden monatlich bis zu 18 Millionen Euro abgehoben. Bist du eher Team Bargeld oder Kartenzahlung?
Beides. Ich bin Team beides. Ich zahle sehr viel mit Karten und auch Apple Pay und was weiß ich, so mit dem Handy. Aber ich habe auch ganz gerne immer ein bisschen Bargeld dabei.
Hamburg beherbergt die größte Orgel Deutschlands. In der atemberaubenden St. Michaeliskirche, von den Einheimischen liebevoll Michel genannt, befindet sich dieses Ungetüm von einer Orgel mit satten 6674 Pfeifen. Wann hast du zuletzt eine Kirche besucht? Oder vielleicht sogar den Michel?
Michel ist länger her, eine Kirche letzten Sonntag. Ich war letzten Sonntag im Gottesdienst. Darf man das hier noch sagen?
Ne, ja, definitiv, natürlich.
Ich bin ja in der Diaspora. Ich bin Katholik und bin in meiner Gemeinde gewesen.
Musst du lange suchen?
Nö, ich weiß ja, wo meine Kirche ist. Ja. Ist nicht so weit weg. Und gehe nach St. Elisabeth. Und interessanterweise, bei den letzten beiden Kirchenbesuchen bin ich immer reich beschenkt worden. Nämlich bei einem sang auf einmal ein Chor aus dem Bistum Paderborn. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Gottesdienst war lausig schlecht besucht, aber die Musik war klasse. Und beim letzten bin ich in ein Hochamt reingerutscht, weil das ja jetzt dann schon relativ Ende des Kirchenjahres ist. Es beginnt ja mit dem ersten Advent, das Neue. Und das war ein sehr ausführlicher Gottesdienst mit einem sehr wirklich guten jungen Priester und mit ganz vielen Ministranten. Die hatten 8 Ministranten dabei. Das ist großes Besteck. Also das ist wie beim Staatsbesuch. Da habe ich gedacht, sag mal, 8 Ministranten. Wahnsinn. Und es war auch ein langer Gottesdienst. Es war so ein Hochamt oder ein Festgottesdienst war es. Und der dauerte fast anderthalb Stunden.
Ja, anderthalb Stunden Handy aus? Oder mal drauf luschern?
Nein, Handy im Auto lassen.
Sehr gut.
Handy lasse ich dann im Auto, das meine ich.
Der Schnuller wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Zahnärzten Adolf Müller und Wilhelm Bartels in Hamburg erfunden, um das Saugbedürfnis von Babys zu befriedigen, ohne die Kieferentwicklung zu beeinträchtigen. Sie nannten ihren anatomisch geformten Sauger Nuki, was für natürlich und kiefergerecht stand. Und die Grundlage für die Marke NUK wurde, N-U-K. Hältst du die empfohlenen Kontrolltermine beim Zahnarzt ein? Antwort hast du gegeben.
Schwieriges Thema. Was ich mache, ist diese Pflegebehandlung, ne, diese Zahnreinigung. Das mache ich intensiv. Ich bin auch ein guter Zähneputzer, komme aus einer Zahnarzt, von meinem Großvater war Zahnarzt. Das spielte immer eine große Rolle, Zahnpflege. Habe aber sonst auch, ja, aber man könnte öfter gehen, aber ich sage immer, wenn die Schmerzen kommen, ist ja immer noch ein Zahnarzt in der Nähe.
Richtig.
Aber diese Zahnreinigung, das finde ich schon gut, das zu machen. Wo die dann so richtig da eine Stunde rumfuhrwerken. Finde ich schon ganz gut.
Jetzt hast du seit vielen Jahren schon die Silvestershow im ZDF, moderierst du. Mhm. Und das heißt so Silvesterrituale, was jeder andere Deutsche möglicherweise hat, hast du vielleicht nicht? Oder sitzt im Wohnmobil und machst Bleigießen?
Nee, meine Silvesterrituale ist kalte Füße.
Okay.
Kalte Füße haben, ja. Weil ich draußen arbeite.
Ja. Ja. Hat dir Silvester vorher auch schon nicht so viel bedeutet persönlich, dass du gesagt hast, weil also es gibt ja diesen Spruch von Harald Junke, Silvester feiern nur die Amateure. bist du schon so ein Ritualsfeier?
Nee, ich war, das ist vielleicht komisch, dass ich das sage, weil ich diese große Show da präsentiere mit Andrea.
Ja, du gehst zur Arbeit, du musst ja nicht.
Ich Genau,
selber feiern.
Ich bin selbst nicht so ein Team Silvester. Ich fand das früher immer schon spooky, so wenn man so 16, 17, 18, 19 war und alle dann ab 22 Uhr extrem gute Laune haben mussten. Das habe ich immer auf eine Art und Weise als albern empfunden. Und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich meine guten Vorsätze im November erledige und nicht erst im Januar. Dann bin ich einfach 2 Monate vor der Welle und kann den Dezember entspannt genießen.
Das ist wunderbar. Bei so einer Silvestershow ist die Musikbreite ja doch außergewöhnlich groß. Was hörst du denn für dich so, wenn du so alleine bist oder beim Joggen, machst du da Unterschiede oder hörst du immer das gleiche Lied?
Beim Joggen höre ich wenig Musik, da höre ich Podcast.
Mhm. Und den angesprochenen Tommy Schmidt.
Gemischtes Hack, ja, oder ja. Auf eine Reihe von anderen. Der Fall Block interessiert mich natürlich jetzt hier so in Hamburg. Dann höre ich auch Radio. Ich höre, wenn ich morgens laufe, ganz gerne Deutschlandfunk, weil dann ausführliche Nachrichten sind. 7 Uhr, 8 Uhr und so weiter. Beim Pumpen eher Hardrock. Also kann ich dann schon AC/DC hören.
Okay.
Und im Autoradio, welchen Sender ich da drin habe, könnte ich ja auch noch sagen.
Aber Ahoi das Radio natürlich. Gar nicht.
Ahoi Radio und manchmal Enjoy.
Ja, okay. So. Aber gibt's so eine Band, wo du sagst, die habe ich auch live gesehen? Also ich war dieses Jahr bei Oasis. Mhm. Das war das zweite Konzert in Manchester. Das war einfach unfassbar. Und seitdem höre ich die halt dann auch wieder häufiger. Gibt's so eine Band für dich auch, wo du sagst, da höre ich schon häufiger mal hin? So eine Lieblingsband?
Um die Wahrheit zu sagen, nicht so, dass ich jetzt großer Fan, also Aficionado wäre, aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Konzerte gesehen und gehört im Leben und würde auch immer wieder zu Konzerten gehen, weil ich die Atmosphäre einfach toll finde. Eigentlich interessiert mich dann immer neuere Musik, um auch zu sehen, wie die Atmosphäre sich verändert. Eine meiner Töchter hatte sich zum Geburtstag gewünscht, Billie Eilish Konzert zu sehen. Mhm. Hat mich dann total interessiert, haben wir Karten gekauft, waren in Berlin bei Billie Eilish mit einer größeren Gruppe. Sehr junge Menschen. Mhm. Ich habe da im Hintergrund gestanden, mir das angehört und es war total interessant.
Du hast dem Fahrer gegeben.
Genau. Es war ganz interessant, weil das letzte Lied, also da ist ja vorher kommt so ein Support Act und dann kommt ja nochmal Musik. Und bevor dann das Licht ausgeht und alle wissen, gleich geht's los, das letzte Lied war Gimme, Gimme, Gimme von ABBA. Ja, und jetzt denkst du, das ist verrückt, aber das ist richtig generationenübergreifend, weil diese ganzen 15, 16, 17-jährigen Mädchen, die da gestanden haben an der Bühne, sind komplett durchgedreht und zwar auf Gimme, Gimme, Gimme. Ein Lied, was, weiß ich nicht, mittlerweile 50 Jahre alt ist oder so, ja. Aber immer noch so eine Strahlkraft hat, dass auch heute noch, wenn du auf die Reeperbahn in den Club gehst und da wird dann Gimme, Gimme gespielt um 5:12, dann stehen da alle und die Hände in den Himmel.
Wann bist du denn mal so zuletzt ausgerastet partymäßig? Wo du auch die Hände, du hast gerade die Hände in die Höhe gemacht.
Ja, auf der Verlobungsfeier meiner Tochter. Die hat bei mir im Haus auf Sylt Verlobung gefeiert und das war echt Party pur. Und das hat großen Spaß. Ich glaube, da bin ich sogar auf den Stuhl gestiegen.
Ja.
Und dann haben wir, da war gerade Europameisterschaft und da war dieses, die holländischen Fans, die waren doch auch in Hamburg.
Ja, die sind hier noch. Fans. Die sind
nah
hier noch.
Links, ja, da, und nah rechts. Und das war ja eine unglaubliche Atmosphäre. Und das haben wir dann da auch gemacht. Und ich glaube, ich habe die Kommandos gegeben. Es gibt auch nur bedingt Videomaterial davon, zum Glück.
Schade, das können wir dann ja nochmal zeigen.
Ja, im Podcast kann man über Videomaterial gut reden.
Ja, ja. Johannes?
Ja?
Es ist schmerzhaft, aber ich habe nur noch 2 Fragen für dich, weil wir sind ja schon am Ende.
Was?
Ja. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, wenn du mich nochmal einlädst, würde ich nochmal herkommen.
Okay, abgemacht. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich finde, Hamburg macht eine gute Entwicklung. Ich empfinde Hamburg als fair. Ich habe das Gefühl, dass in Hamburg viele Menschen viel möglich machen und dass viele Menschen viel entwickeln können hier. Ich empfinde Hamburg als angenehm pulsierend, aber gleichzeitig auch unaufgeregt. Du merkst, ich fühle mich hier ganz wohl. Und ich weiß, dass das Wetter deutlich besser ist, als immer behauptet wird. Guck mal raus.
Ja, herrlich. Mhm. Lieber Johannes B. Kerner, das war ein schöner Ritt mit dir. 1 Stunde lang deine offenen Gedanken, tollen Ideen und deinen Sätzen zu lauschen. Das hat mir große Freude bereitet. Und ich gehe mal davon aus, wir werden uns zeitnah irgendwann irgendwo wiedersehen. Vielleicht nicht erst in 5 Jahren. In diesem Sinne, ahoi.
Ich danke auch. Und das war Teil 1 von Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.